Herzlich willkommen bei Bunt ist gut, dem Podcast für kluge Ernährung und gesunde Vielfalt. Was hat die Vielfalt auf unseren Feldern mit unserer Gesundheit zu tun? Und wie abwechslungsreich sollte unsere Ernährung eigentlich sein? Moderatorin Annette Weiß spricht mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft über die Zusammenhänge zwischen biologischer Vielfalt, Ernährung und unserer Gesundheit. Denn Vielfalt ist nicht nur für unsere Umwelt wichtig, sie gehört auch auf unsere Teller. Bunt ist gut.
Wenn wir an Biodiversität denken, haben viele von uns bunte Blumenwiesen oder auch bedrohte Tierarten vor Augen. Doch Biodiversität ist weit mehr als Naturschutz. Sie ist die Grundlage unserer Ernährung, unserer Gesundheit und damit letztendlich unseres Lebens. Und damit herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Bunt ist gut, dem Podcast für kluge Ernährung und nachhaltige Vielfalt. Warum der Verlust biologischer Vielfalt uns alle betrifft und weshalb Klima, Biodiversität und Gesundheit untrennbar zusammengehören, darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Aletta Bonn. Sie leitet das Department Biodiversität und Mensch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung im Rahmen des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung. Und sie hat außerdem eine Professur an der Universität Jena inne. Herzlich willkommen, Aletta.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Aletta, erinnerst du dich noch an diesen Moment, in dem dir klar wurde, ich möchte mein Berufsleben der Biodiversität widmen?
Ich weiß nicht, ob es einen Moment gab, aber ganz sicher Kindheitserfahrungen wie zum Beispiel am Bach spielen, im Zeltlager mit den Pfadfindern sein, einfach draußen in der Natur zu sein oder auch Vogelstimmen im Wald zu hören, das sind sicherlich Beweggründe für mich gewesen.
Jetzt habe ich schon über Biodiversität etwas gesprochen, aber was bedeutet das eigentlich?
Biodiversität bezieht sich auf die biologische Vielfalt, also die Vielfalt des Lebens. Und das umfasst drei Ebenen. Also auf einmal die Vielfalt der Ökosysteme, das sind zum Beispiel Lebensgemeinschaften und Landschaften. Zweitens die Artenvielfalt. Und drittens, ganz wichtig, die genetische Vielfalt innerhalb von Arten, was auch ganz wichtig für Nutzpflanzen ist.
Absolut. Aber warum ist eigentlich Biodiversität unsere Lebensversicherung?
Biodiversität leistet ganz viel für den Menschen. Da ist es auf der einen Seite, das ist die Ernährungssicherheit. Unsere Nahrungsmittel sind aus der Natur. Gleichzeitig gibt es andere Versorgungsleistungen wie zum Beispiel Holz, frisches Wasser, sauberes Wasser oder auch regulierende Leistungen, wie zum Beispiel die Kühlung des Klimas, der Schutz vor Hochwasser, Bestäuberleistungen. Und dann natürlich ist Natur auch ganz wichtig für kulturelle Leistungen, wie zum Beispiel Inspiration, Erholung und auch Wissen.
Jetzt ist ja Biodiversitätsverlust in aller Munde. Und da geht es doch um Artenverlust von einzelnen Tieren oder Pflanzen. Aber was bedeutet dieser Verlust eigentlich ganz konkret für uns Menschen?
Also wir wissen, dass wir zurzeit eine Aussterberate erleben, die etwa 100-mal höher ist als unter normalen Umständen. Und dadurch wird erwartet, dass in den nächsten 100 Jahren 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Das ist etwa ein Achtel. Man muss sich das vorstellen, dass die 8 Millionen Arten, die wir zurzeit haben als beschriebene Arten, dass das sowas wie der Teppich des Lebens ist. Und darin wird ein Achtel Löcher gerissen. Wir wissen nicht ganz genau wo und welche Funktionen diese Arten haben werden, aber das ist ein bedrohlicher Zustand. Wir wissen jetzt schon, dass von vielen Nutztierrassen viele ausgestorben sind und die sind natürlich auch ganz wichtig für Ernährungssicherheit.
Tatsächlich auch von Nutztierrassen, ja? Es geht nicht nur um seltene Schmetterlinge oder um die Tiger.
Das globale Assessment von IPBES, dem Weltbiodiversitätsrat, hat festgestellt, 2016 waren über 500 der 6000 für die Ernährung und in der Landwirtschaft verwandten domestizierten Säugetierrassen bereits ausgestorben. Das heißt, es war schon ein Zehntel. Und mindestens 1000 weitere sind bedroht.
Das ist heftig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Weißt du, welche Nutztierrassen noch auf dieser Liste, auf der wahrscheinlich roten Liste stehen? Das wird ja nicht unser Rind
sein. Bei den Nutztierrassen kenne ich mich tatsächlich nicht so genau aus. Ich weiß aber natürlich, dass wir konnten auch für Deutschland zeigen, dass zum Beispiel 70% der Pflanzenarten über die letzten 100 Jahre schon abgenommen haben in ihrem Vorkommen. Natürlich gibt es auch immer Gewinner. Und wir sehen auch in Deutschland, dass wir also lokale Aussterberaten haben. Generell sind von allen bekannten Tier- und Pflanzenarten etwa 20-25% der Arten bedroht.
Unsere Podcast-Reihe heißt ja Bunt ist gut, ganz bewusst mit Doppel-S von Essen. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich diese biologische Vielfalt oder anders gefragt auch dieser biologische Artenverlust, du erwähntest gerade die Nutztierrassen, aber eben auch die Pflanzen, für eine gesunde Ernährung?
Also dieser Verlust an biologischer Vielfalt und vor allen Dingen der genetischen Vielfalt stellt eine ernsthafte Gefahr für die globale Ernährungssicherheit dar, da dadurch die Widerstandsfähigkeit vieler landwirtschaftlicher Systeme gegen Bedrohungen wie zum Beispiel Schädlinge, Krankheitserreger oder in Klimawandel untergraben werden. Das heißt, wir brauchen auch immer Wildpflanzen, die dort widerständig sind und wo man zum Beispiel auch neue Nutztier- oder Nutzpflanzen züchten kann. Gleichzeitig ist es nicht nur für die Ernährungssicherheit wichtig, sondern auch für unsere weitere Gesundheit. Zum Beispiel 70% der Medikamente gegen Krebs nutzen Naturstoffe oder synthetische Stoffe, die aus der Natur inspiriert sind. Und hier ist natürlich ein ganz großes Potenzial, weil wir immer weiter natürlich Medikamente entwickeln.
Auch ein spannender Fakt, das wusste ich überhaupt nicht. Wie trägst du eigentlich in deinem Job oder auch in deinem Forschungsbereich zum Erhalt der Artenvielfalt bei? Also du leitest ja sogar das Department Biodiversität und Mensch am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und ja, wie trägt dein Job dazu bei?
Also wir interessieren uns für die Verbindung zwischen Biodiversität und Mensch. Auf der einen Seite machen wir Forschung zu Biodiversitätswandel, also wie sich die Biodiversität verändert. Und dort arbeiten wir vor allen Dingen auch mit Expertinnen und Experten aus der Gesellschaft zusammen. Auf der einen Seite Fachgesellschaften, naturkundlichen Fachgesellschaften, aber auch Mitgliedern aus der Gesellschaft, zum Beispiel über Citizen Science oder auch zum Beispiel Landwirten. Gleichzeitig interessiere ich mich für Ökosystemleistungen, das hatte ich ja schon gerade angesprochen, die Benefits, die die Menschen von der Natur erfahren. Und da ist ein Hauptaugenmerk von mir auch auf Biodiversität und Gesundheit, vor allen Dingen auch mentale Gesundheit, wie zum Beispiel Wälder also ein Aufenthalt im Wald sich zum Beispiel auf Stressreduktion auswirken kann. Ja, und dann forschen wir eben auch gemeinsam mit Menschen in Bürgerforschungsprojekten zur Veränderung von Biodiversität. Und das ist ein wesentlicher Punkt meiner Forschung. Außerdem haben wir gerade heute mit dem Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen für die Bundesregierung einen Bericht veröffentlicht, Umwelt prägt Sicherheit, in dem wir feststellen, dass Umweltschutz und Klimaschutz auch gleich Gesundheitsschutz und Sicherheitsschutz ist.
Genau, du hast es erwähnt, genau am heutigen Tag, wir haben jetzt Ende Juni, ist tatsächlich ein Gutachten erschienen von dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, kurz WBGU. Und auch wenn die Folge gehört wird, dann ist das gerade mal so 2-3 Wochen alt, dieses Gutachten. Und darin wird betont, dass Klima, Biodiversität und Gesundheit unbedingt zusammengedacht werden müssen, dass man diese Themen nicht getrennt betrachten kann. Und es ist tatsächlich, das hat mich sehr erstaunt, von Sicherheitspolitik die Rede. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Ja, wir müssen leider feststellen, dass globale Umweltveränderungen wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Verschmutzung Sicherheitsrisiken sind. Sie bedrohen unsere Lebensgrundlagen. Diese sind übrigens auch schon angedacht oder integriert in der nationalen Sicherheitsstrategie, werden aber jetzt oft vergessen. Eine Verengung nur auf eine militärische Verteidigung betrachtet die kurzfristigen Risiken, die langfristigen schleichenden Risiken für unsere Ernährungssicherheit werden dann manchmal in den Hintergrund gedrängt. Wir müssen aber jetzt schon feststellen, 37% der globalen Fischbestände sind jetzt schon überfischt. Bis zum Ende des Jahrhunderts erwarten wir Ernteverluste von 6 bis 24% des Mais. Und bei Bestäubern und Insektenfressern und anderen Nützlingen, wenn die verloren gehen, könnte es global bis 2030 zu jährlichen finanziellen Verlusten von bis zu 34 Milliarden Euro führen. IPBES gibt sogar noch viel größere Zahlen an. In unserer Gesundheit wird die Entwicklung bislang noch unerforschter Medikamente gefährdet und es könnten sich Infektionskrankheiten weiter ausbreiten. Das ist auch jetzt schon der Fall. Wir sehen, dass sich der Nilvirus durch Mücken zum Beispiel jetzt schon überträgt. Das ist jetzt schon in Deutschland angekommen. Und auch jetzt schon hat ein kürzlicher Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES festgestellt, dass etwa die Hälfte des globalen BIPs moderat bis stark von der Natur abhängt. Das heißt, es wirkt sich auch stark wirtschaftlich aus.
Des Bruttoinlandproduktes.
Des BIPs. Mhm. Genau.
Das sind heftige Zahlen. Ich glaube, wir gehen immer alle davon aus, dass Ernährungssicherheit gewährleistet ist, ne? Dass wir immer alle unser Brot haben werden, dass die Kornernte, dass die Getreideernte gelingen wird. Und wenn man diese Zahlen hört, dann wird einem ja doch Angst und Bang zumute. Da kann ich verstehen, dass dann von Sicherheit und Sicherheitspolitik die Rede war. Und was allein die Insekten betrifft, wir haben jetzt Hochsommer. Ich muss auch sagen, es kann ja jeder beobachten. Früher in meiner Kindheit war da so viel mehr, was gesummt und gebrummt hat. Und wenn meine Kinder heute einen Mückenstich haben, dann klagen sie schon. Ich hatte 36. Also da merkt man das dran. Das ist wirklich heftig. Danke für die Darlegung dieser Zahlen. Ich möchte mal aber auf eine positive Sache deiner Forschung noch mal zu sprechen kommen, die du auch vorhin schon erwähnt hast, nämlich, dass das Wohlbefinden in der Natur, also eigentlich beim Waldbaden, gesteigert werden kann. Da habt ihr ja spannende Studien gemacht, also einmal zu Waldgeräuschen und einmal zu Straßenbäumen. Kannst du die mal näher erläutern?
Ja, vielen Dank. Insgesamt möchten wir dafür werben, auch mit dem WGBU, dass natürliche Infrastruktur ein Gegenstück sein kann und auch zum Klimaschutz, Biodiversitätsschutz und Gesundheitsschutz in Bezug auf mentale Gesundheit und Wohlbefinden kann zum Beispiel ein Aufenthalt in der Natur sehr wohltuend sein. Hier konnten wir zum Beispiel zeigen, dass allein 20 Minuten Aufenthalt in einem Wald, in einem Stadtwald, merklich und signifikant zur Stressreduktion beiträgt. Die Aufmerksamkeit wird erhöht und auch die guten Gefühle, positive Emotionen werden erhöht. Das Gleiche gilt übrigens auch für 60 Sekunden Vogelgesang, die wir Studierenden in der Vorlesung vorgespielt haben. Und bei einem noch härteren Faktor haben wir eine Studie zusammen mit der Universität Leipzig durchführen können, wo wir eine Studie hatten, eine Kohortenstudie, wo fast 10.000 Erwachsene untersucht wurden. Und wir wussten, wer Antidepressiva verschrieben bekommen hatte. Und das konnten wir in Beziehung setzen zu den Straßenbäumen direkt vor der Haustür. Also die Straßenbäume, die man aus dem Küchenfenster sieht oder wenn man das Kind zur Schule bringt, wenn man einkaufen geht, wenn man zur Arbeit geht, die man vielleicht noch gar nicht mal bewusst wahrnimmt. Und hier konnten wir einen direkten Zusammenhang korrelativ zeigen, dass diejenigen Menschen, die mehr Straßenbäume direkt vor der Haustür hatten, ein verringertes Risiko hatten, Antidepressiva verschrieben zu bekommen. Das heißt, Straßenbäume bieten natürlich Hitzeschutz, Geräuschschutz, Luftverschmutzungsschutz und gleichzeitig können sie für unser seelisches Wohlempfinden einen wichtigen Beitrag leisten.
Und Schatten spenden sie auch in diesen sehr heißen Tagen, aber sehr erstaunlich. Also Straßenbäume helfen gegen Depressionen, tolle Erkenntnis. Du leitest ja zahlreiche Forschungsprojekte. Welche Fragen beschäftigen euch momentan besonders?
Ein wichtiger Aspekt ist tatsächlich, wie Biodiversität und Natur zu Gesundheit beiträgt und wie wir hier vielleicht auch Mechanismen entwickeln können, dass wir dies besser in der Stadtplanung und Landschaftsplanung mit einbringen und gleichzeitig auch in die medizinischen Interventionen, dass man zum Beispiel im Bereich Public Health, zum Beispiel Waldbaden oder Gesundheitsspaziergänge oder Gärtnern, tatsächlich auch als vorsorgende Gesundheitsmaßnahmen einbringen kann. Hier arbeiten wir auch schon mit Krankenkassen zusammen und Medizinern. Und das finde ich ganz spannend. Gleichzeitig finde ich spannend, wie unterschiedlich Menschen Biodiversität wahrnehmen, zum Beispiel über alle Sinne, übers Sehen, übers Hören und auch über den Geruch oder Geschmack. Und hier diese sinnliche Wahrnehmung, die uns dann auch mit Biodiversität verbindet, das ist ein weiteres Forschungsfeld, das mich interessiert.
Oft ist ja so Biodiversität und eben der Verlust von Biodiversität mit schlechten Nachrichten verbunden. Wo siehst du Entwicklungen, die dir Hoffnung machen?
Ich sehe Hoffnung darin, dass sich ganz viele Menschen für Biodiversität einsetzen. Wir haben zum Beispiel ein schönes Citizen Science Projekt Flow, wo zurzeit über 1000 Menschen unterwegs sind in ganz Deutschland, um ihre Bäche zu kartieren. Und da haben wir auch Umfragen durchgeführt und sie haben gesagt, warum machen sie das? Weil ich mich für meine lokale Natur einsetzen möchte, weil ich auch etwas verändern möchte. Das gibt mir Mut. Hier arbeiten wir auch zum Beispiel nicht nur mit Umweltverbänden zusammen, sondern auch mit Anglerverbänden und Schulen. Und ich sehe, dass hier viele Berufsfelder, wie zum Beispiel oder auch Freizeitbeschäftigung wie Angeln, aber auch andere Berufsfelder wie Landwirte, Förster, Jäger, ganz viel Wissen zu Biodiversität haben, auch Hüter sind und dass man da gucken kann, wie können wir gemeinsam nicht nur Biodiversität schützen, sondern auch wiederherstellen. Und das ist auch meine Hoffnung und nicht nur als eine gute Nachricht. Wir haben jetzt die Wiederherstellungsverordnung für die Natur. Hier bereiten jetzt gerade alle Länder ihre Wiederherstellungspläne vor. Und ich hoffe, dass sie dort mit allen Landwirten, Förstern, auch Anglern zusammenarbeiten können, um dann zu sehen, wie können wir unsere Ökosysteme verbessern, wie können wir hier unsere Natur und auch unsere lokale Natur wieder gesund machen und dabei unsere eigenen Lebensgrundlagen schützen. Natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit und damit für Sicherheit in der Zukunft sorgen.
Das ist ein schönes Beispiel, dass auch jemand als einzelne Person aktiv werden kann, weil viele fragen sich ja, ne, was kann ich schon machen? Die Politik müsste andere Weichen stellen. Kann ich überhaupt als einzelne Person etwas bewirken? Und da nochmal die Frage an dich, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade in diesem tollen Citizen Science Projekt mitarbeitet, welche kleinen Entscheidungen im Alltag machen tatsächlich einen Unterschied aus? Was kann der Einzelne tun?
Da gibt es vielleicht drei Aspekte. Ganz klar können wir uns klimafreundlich verhalten. In Bezug auf Biodiversität sind natürlich Konsumentscheidungen ganz wichtig. Also welche Landwirtschaft möchte ich und wie kaufe ich auch ein? Wie wähle ich vielleicht auch? Mhm. Und drittens auf der individuellen Ebene, vielleicht hat man einen Kleingarten, einen Hinterhof. Und wenn man dort ein bisschen Wildnis zulässt und Raum für Wasser, für Insekten, da kann man was machen und da ist oft weniger mehr. Und das Programm heißt ja Bunt ist gut. Das heißt wie eine Feststellung, Bunt ist an sich gut, aber es ist auch gut. Das heißt, wenn man Lebensmittel anbaut, vielleicht kann man dort auch etwas bunte Vielfalt zulassen, nicht nur in den verschiedenen Typen von Lebensmitteln und Nutzpflanzen, sondern vielleicht auch die Wildkräuter zulassen, die vielleicht auch noch einen Schädlingsschutz bieten. Und vielleicht auch noch ein paar bunte Tupfer reinbringen. Hier glaube ich, dass man dort sehr viel tun kann. Und das Gute ist, dass man tatsächlich für Biodiversität auch auf ganz kleiner Fläche was tun kann. Und das sieht man dann zum Beispiel daran, dass die Schmetterlinge wieder angelockt werden. Aber auch ganz viele Lebewesen, die man vielleicht gar nicht so sieht, die Bodengesundheit, die vielen Bodenmikroarthropoden. Das sind Dinge, die man auch tatsächlich selber befürworten kann und das geht sogar auf dem Balkon.
Also ein Hoch auf die Hobbygärtner, egal ob eigener, kleiner oder großer Garten oder Balkon. Ich nehme das auch zu Herzen, wir haben hier nur wenige Quadratmeter, aber da werde ich doch gleich mal nachher was Bienenfreundliches pflanzen, was ich schon eingekauft habe. Danke für diese Tipps. Eine Frage noch, ist ja schön, wenn wir auf uns gucken und auch anfangen. Und dennoch, was tun denn eigentlich Wissenschaft, Politik und Gesellschaft heute bereits, um Biodiversität zu schützen? Oder was ist deine dringende Handlungsempfehlung an die Politik?
Mit dem WBGU formulieren wir mehrere Handlungsempfehlungen. Ganz klar ist der Stopp des Klimawandels und da der Ausstieg aus fossilen Energien ist ganz wichtig, denn ein sich erhitzendes Klima und Extremereignisse gefährden unser Leben und auch das der Biodiversität und unserer Gesundheit. Zweitens freue ich mich, dass es die Biodiversitätsstrategie gibt und auch die Wiederherstellungsverordnung. Hier muss man über die verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten und tatsächlich ins Handeln kommen. Denn zurzeit ist jeder Euro, der für Naturschutz ausgegeben wird, wird durch auch 30 Euro für naturschutzschädliche Subventionen ausgegeben. Das heißt, die Subventionen müssen auch abgebaut werden. Das heißt, man muss auch die schädlichen Investitionen dort lassen. Drittens, ganz klar natürliche Infrastrukturen, die stärken und auch als von überragendem gesellschaftlichen Interesse wahrnehmen und Gleichstellen der grauen Infrastruktur, also zum Beispiel Flüssen Raum lassen, die natürlichen Kohlenstoffspeicher wie Moore, Wälder und Auen schützen und dies auch in der Planung ganz fest verankern und dafür auch Finanzen bereitstellen. So können wir unsere Lebensgrundlagen sichern.
Aletta, wenn wir uns in 20 Jahren wieder treffen werden, was hoffst du, würden wir dann über Biodiversität sagen können?
Ich hoffe, dass wir sie erleben können, dass wir sie hören, sehen und schmecken können und dass wir sie als integral in unserem Leben erfahren und als gesundheitsfördernd und auch friedensstiftend sehen.
Dein Wort in meinem Ohr. Wir haben heute gelernt, dass Biodiversität viel mehr ist als nur Artenvielfalt, sondern auch die Grundlage unserer Ernährung und unserer Gesundheit, auch der psychischen Gesundheit bildet und damit auch unserer Zukunft, ja, unserer Ernährungssicherheit, unseres Überlebens angesichts der zum Beispiel auch Umweltkatastrophen, die sich häufen. Ganz herzlichen Dank an dich, an Professor Dr. Aletta Bonn, für diese vielen Einblicke, ja, in die enge Verbindung zwischen Natur und Mensch.
Vielen Dank, Annette.
Und euch da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei Bunt ist gut. In den nächsten Folgen schauen wir uns an, wie sich diese Vielfalt ganz konkret auf unsere Lebensmittel, unsere Gesundheit, zum Beispiel auch unseren Geschmack auswirkt. Oder auch, was Pflanzen-Insekten-Interaktion eigentlich ist, wie man sie fördern kann oder auch, wofür es Genbanken braucht. Also abonniert unseren Podcast und bleibt informiert.
Das war Bunt ist gut, der Podcast für kluge Ernährung und gesunde Vielfalt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile ihn mit Freundinnen und Freunden und folge uns auf Instagram unter Kohlkosmos. Bunt ist gut entsteht im Rahmen des Projekts Sharp Greens am Leibniz-Institut für Gartenbauwissenschaften und wird in der Forschungsinitiative für den Erhalt der Artenvielfalt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Bis zur nächsten Folge und denk dran, bunt ist gut.